Ethik 22.
Aha.
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 Die Schweizer Wirtschaft wächst nur schwach. Trump und die Neuwahlen in Deutschland sorgen für neue Risiken. Wirtschaftssysteme. Worum geht es bei der Gemeinwohlökonomie? Ist Wirtschaftswachstum gleichzusetzen mit Wohlstand? Herzlich begrüße ich Sie zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch. Wir fangen in der neuen Reihe an zum Thema Wachstum und Wohlstand. Heute mit der Fragestellung, gibt es denn eine Wirtschaft ohne Wachstum? Ich bin der Thomas Wallima von Ethik 22 und unser Gast heute ist der Thomas Schanz. Er ist Leiter von der Geschäftsstelle von Econgood oder auf Deutsch Gemeinwohlökonomie. Herzlich willkommen, Thomas.
Vielen Dank für die Einladung, Thomas.
Ja, gerade zum Anfang, wie betrifft dich denn Wirtschaft, Wohlstand und Wachstum persönlich?
Vielleicht eine ganz kurze persönliche Geschichte. Ich habe mir vor ein paar Jahren beim Erdbeerenpflücken irgendwas unter den Nagel geschoben bekommen und das hat angefangen zu eitern und ich musste mir das operativ entfernen lassen, diesen Eiterherd. Und als dieser ambulante Eingriff fertig war, dann sagt der Arzt zu mir mit dem Fuß auf dem Pedal von dem Mülleimer und hat eine transparente Tüte in der Hand mit all dem Operationsbesteck, das er zum Teil gebraucht hat und zum Teil aber auch nicht. Herr Schanz, wollen Sie dieses Operationsbesteck als Andenken mit nach Hause nehmen? Wir schmeißen das sonst weg. Und dann dachte ich, ja, Moment mal, wieso wird das nicht desinfiziert und wiederverwendet? Und dann hat der Arzt gelächelt und hat gesagt, wissen Sie, Herr Schanz, es ist billiger, wenn wir das Besteck wegwerfen und in China neues Besteck bestellen. Und das sind so Momente, wo ich dann in meinem persönlichen Umfeld merke, dass da was schiefläuft.
Und was ist es, wo schiefläuft?
Es ist einfach so, dass selbst im Krankenhaus, selbst in der Gesundheitsbranche geht es nur noch um Profit, nur um Gewinnmaximierung. Und dabei spielt der Ressourcenverbrauch, die Umweltverschmutzung, die Menschenwürde und so weiter leider keine Rolle.
Und hast du den Eindruck, dass man das kann bremsen kann oder dass man das sogar ohne Wachstum kann machen denn heute in der Wirtschaft?
Ja, also wir haben dazu ein Konzept entwickelt, das ist die Gemeinwohlbilanz. Vielleicht hole ich noch ganz kurz etwas aus. Heute misst ein Unternehmen und selbst ein Staat den Erfolg, die Wirtschaftsleistung, jetzt beim Staat, das ist das Bruttoinlandsprodukt, einfach nur am Geld beziehungsweise wie viel Waren und Dienstleistungen wurden verkauft. Und jetzt frage ich Sie und das Publikum, was sagt ein gesteigertes Bruttoinlandsprodukt darüber aus, ob wir gesünder sind oder kränker, glücklicher oder unglücklicher, ob die Umwelt geschützt oder zerstört wird, ob wir in Krieg oder Frieden leben, in einer Demokratie oder Diktatur. Also ihr seht schon, wo ich hin möchte. Diese Zahlen, die sagen einfach nichts darüber aus, wie gut es uns geht. Und da möchten wir ansetzen mit unseren Tools.
Und wie kann man denn, ich sage es einmal mit dieser Sprache, messen, wie gut das sein geht?
Wir haben die Matrix entwickelt, das sind 20 Kriterien, die sich wiederum aus unseren Verfassungswerten zusammensetzt. Und das erkläre ich nachher mal kurz. Dann ergeben sich daraus 20 Kriterien. Und wenn diese 20 Kriterien ja erfüllt sind, dann kommen wir dem, was ein Leben lebenswert macht, also das Gemeinwohl, sehr nahe.
Bevor ich dich nach diesen Kriterien frage, die erste Frage ist die, woher habt ihr die Kriterien?
Der Christian Felber, der Autor von dem Buch Die Gemeinwohlökonomie und auch Mitbegründer von der Bewegung, der hat recherchiert und herausgefunden, dass in den westlichen Ländern die Werte alle in etwa die gleichen sind, nämlich Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Demokratie und Mitbestimmung. Und diese Werte haben wir in vier Säulen aufgeteilt und in der horizontalen Ebene noch die Stakeholder, also die Anspruchsgruppen, die da sind, die Kunden, die Mitarbeiter, die Finanzdienstleister und das gesellschaftliche Umfeld, was auch die Umwelt mit einschließt. Und so sind wir dann eben auf 4 mal 4 Werte mal 5 Stakeholdergruppen sind 20. So ist das entstanden.
Und wie muss ich mir jetzt das vorstellen? Jetzt komme ich dann einfach zum Beispiel 15 Gemeinwohlpunkte über und dann weiss ich, ich bin im orangigen Bereich. Oder wie läuft das?
Ja, genau, sehr gute Frage. Und alle unsere Tools stehen unter Common, wie sagt man das, Creative Common License. Das heißt, die sind auf unserer Webseite kostenlos für jeden einsehbar und runterladbar. Und da gibt es jetzt auch einen Fragenkatalog, der ziemlich umfangreich ist. Und ein Unternehmen oder eine Organisation beantwortet für sich diese Fragen zu den einzelnen Kriterien und je nachdem, wie gut ein Unternehmen im Bereich, ja, jetzt nehmen wir mal einfach eins raus, Menschenwürde bei der Zulieferkette abschneidet. Also da gibt es einfach Bewertungsstufen, Basic, Fortgeschritten und so weiter. Und entsprechend ergibt man sich dann Punkte und der Gemeinwohlberater steuert und berät das Ganze natürlich und schlussendlich, wenn man möchte, kann man sich noch extern auditieren lassen, die dann ebenfalls auf die Bewertung überprüfen.
Jetzt gibt es ja Leute im Wirtschaftsumfeld, die sagen, das reicht nicht, damit das funktioniert. Das ist einfach so ein bisschen Wohlfühl. Kriterien, es braucht knallharten Wettbewerb, es braucht das Wetteifern. Was würdest du dazu sagen?
Das Wetteifern, ja, da geht es ja quasi um Konkurrenz. Und das Gegenteil von Konkurrenz wäre Kooperation. Und da gibt es auch interessante Untersuchungen, dass Wettbewerb zu Leistung anspornt, das ist mal außer Frage. Die Frage allerdings stellt sich, wie motiviert das? Wie sehr sind die Mitarbeiter motiviert? Wie kreativ sind die Mitarbeiter oder die Unternehmen, wenn sie sich quasi so sehr diesem Wettbewerbsdruck stellen müssen? Und im Vergleich dazu, wie kreativ und motiviert sind Unternehmen und Mitarbeiter stattdessen zu kooperieren, also miteinander zu kooperieren? Das ist wie ein Paradigmenwechsel, aber es gibt eben Untersuchungen, die zeigen, dass man dann noch bessere Leistungen oder in dem Fall Produkte oder Dienstleistungen anbieten kann.
Ich gehe nochmal zurück zum Messen vom Erfolg. Das ist ja heute, du hast ja das BIP genannt, also das sind alles Geldeinheiten, die da eine Rolle spielen. Liegt denn auch dort drinnen unter Umständen eine Problematik, wenn Wohlstand einfach mit Geld verbunden wird?
Kann man so sagen, ich rede da immer von den Systemfehlern und es ist eben ein Systemfehler, dass auch der unternehmerische Erfolg ausschließlich an Umsatz und Gewinn gemessen wird. Also nehmen wir nochmal das Krankenhaus als Beispiel. Es sollte doch das Ziel sein von einem Krankenhaus, so schnell wie möglich und so umweltfreundlich wie möglich und so, ja, sagen wir, gesund wie möglich den Menschen zu helfen. Und das Geld, das ist das Mittel und das Ziel, nachhaltig gesunde Menschen als Beispiel. Aber jetzt gibt es ja tatsächlich schon in diesem Bereich Fälle, wo Krankenhäuser und Ärzte Menschen ein neues Knie- oder Hüftgelenk verschreiben, nur damit die Operationssäle ausgelastet sind, also nur um Geld zu verdienen. Also sprich, Mittel und Ziel oder Zweck des Wirtschaftens wurde vertauscht. Man
Also, das,
operiert, ja.
ja, muss das, kannst du das noch schnell ein bisschen ausführen?
Ja, also ich will damit sagen, wir sind mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo wir Operationen verschreiben und durchführen, nur um mehr Geld zu verdienen. Es geht gar nicht mehr um den Patienten. Vielleicht gerne auch noch ein anderes Beispiel aus der Automobilbranche. Was wäre denn ein sinnvolles Ziel, das gemessen werden sollten? Nehmen wir jetzt mal Daimler. Daimler sollte idealerweise ein Auto entwickeln, das reparierbar ist, langlebig, ökologisch und sicher. Und anhand von diesen Kriterien sollte auch der Erfolg gemessen werden. Das Geld, mit dem man die Mitarbeiter bezahlt und die Einzelteile und so weiter, das sind die Mittel. Und das Ziel, langlebige, gute Autos. Und wie ist die Wahrheit? Wie ist die Realität? Die Vertriebsabteilung schaut sich an, in welchem Bereich können wir den größten Gewinn machen und wie machen wir den größten Gewinn? Aha, okay, es sind SUVs. Es spielt keine Rolle, wie langlebig die sind oder wie viel Sprit die brauchen und wie viele Ressourcen die verbrauchen. Es geht darum, lasst uns SUVs bauen. Wir machen eine tolle Werbekampagne, dass wir aus diesem Kapital noch mehr Kapital machen.
Jetzt, das können wir, auch ich persönlich, gut nachvollziehen, was du sagst. Aber wie kommen wir in die andere Denkweise hinein? Das ist ja ziemlich eine gewaltige Veränderung im Blickwinkel. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Daimler, Mercedes, dass du im Verwaltungsrat sitzt und sagst, hey, halt mal, wir müssen das ändern. Wie kommen wir dort hin?
Also wir haben jetzt mittlerweile im deutschsprachigen Raum 1300 Unternehmen bereits gefunden, die freiwillig diese Gemeinwohlbilanz gemacht haben, wo eben genau dieses Ziel, mehr Geld, aus Geld noch mehr Geld zu machen, ersetzt wurde durch, lasst uns aus Gemeinwohl noch mehr Gemeinwohl erwirtschaften. Und das schließt jetzt nicht aus, dass ein super ethisches und nachhaltiges Unternehmen Gewinne macht. Es ist einfach nur der große Unterschied, dass es nicht das Ziel an sich ist. Und ich gebe zu, das ist sehr schwer, ja, in die Köpfe zu kriegen, weil wir sind ja alle so aufgewachsen. Die Wirtschaft wird entsprechend, also die Volkswirtschaftler, die Betriebswirtschaftler, die werden ja so ausgebildet. Die können gar nichts dafür, weil man lernt denen keine Alternative, obwohl es einige Alternativen gibt. Es gibt ja noch Schenkökonomie und was gibt es noch neben der Gemeinwohlökonomie? Also mir fallen jetzt gar nicht auf Anhieb alle ein, aber es gibt tatsächlich noch andere Möglichkeiten.
Ich weiß nicht, darfst du ein Beispiel nennen und kannst mir sagen, wieso sind die zu dem gekommen? Was ist dort passiert, damit so ein Unternehmen sofort anfangen wirtschaften?
Dann lass mich mal spontan die Sparda Bank München nehmen. Die haben sich irgendwann mal mit dem Thema beschäftigt und haben dann jährlich so eine Bilanz erstellt und Maßnahmen ergriffen, um diesem Ziel immer näher zu kommen. Und heute ist das so, also heute vor ein paar Jahren hat mal der Herr Lindner, der Chef, der Manager von der Sparda Bank gesagt, jeder fünfte Neukunde kommt, weil wir eine Gemeinwohlbilanz haben. Das heißt, die sparen sich schon mal viel Geld im Bereich Vertrieb, weil die Kunden von selber kommen und die Mitarbeiter sind motivierter. Das kann man ja messen anhand von Krankheitstagen, Konflikten etc. Ja, und Effizienz. Und Ihre Frage war,
Weißt du, wie die Bank zu dieser Thematik gekommen ist?
Ich vermute, dass aktuell die meisten aus eigenem Antrieb kommen, weil sie merken und sehen, dass es kein grenzenloses Wachstum gibt. Weil, also, es gibt keinen Baum, der 1 Kilometer in den Himmel wächst, auch wenn er 500 oder 1000 Jahre alt ist. Ne?
Mhm.
Und es gibt gesunde Wachstumsgrenzen, und die hat die Wirtschaft halt leider deutlich überschritten, was auch zu Machtverteilungen, ungleicher Machtverteilung führt und so weiter. Und die Unternehmen, die ich kenne, die haben das gemacht, weil sie Pionier sein wollen. Und das sind die auch. Und die Idee, unsere Idee ist ja letztlich, dass irgendwann die Politik erkennt, aha, das, was die Gemeinwohlökonomie macht mit ihrer Bilanz, das funktioniert. Jetzt machen wir das so, dass Unternehmen, die eine Gemeinwohlbilanz haben oder einen bestimmten Score erreicht haben, bekommen dann Steuervergünstigungen. Und plötzlich haben die wiederum einen Wettbewerbsvorteil, ja, weil sie ja weniger Steuern zahlen und somit profitabler sein können. Im Moment ist es das Gegenteil der Fall. Dieses Unternehmen, wo die Menschenwürde salopp gesagt mit den Füßen tritt und so viel wie möglich in exotische Länder verlagert, die können hier am Markt mit günstigen Preisen punkten.
Mhm. Kennst du politische Institutionen? Also gibt es Gemeinden, Bundesländer, wahrscheinlich weniger, Kantone, meines Wissens auch nicht, wo in die Richtung arbeiten?
In der Schweiz hinken wir im Vergleich zu anderen Nachbarländern etwas hinterher. Es gibt eine Gemeinde bisher im Thurgau, das ist die Gemeinde Eschlikon, die diese Gemeinwohlbilanz erstellt hat. Es gibt aber in anderen Ländern große bekannte Beispiele, zum Beispiel Valencia, die haben sowas gemacht. Stuttgart hat es gemacht mit ihren städtischen Unternehmen, also Wasserwerk, Müllabfuhr und ich weiß nicht, was es da sonst noch so gibt. Also da gibt's schon ein paar schöne Beispiele, die zeigen, dass es funktioniert.
Wie sieht das aus? Momentan leben wir in einer Welt, wo viel Verunsicherung herrscht, wo die Leute nicht genau wissen, wie die Zukunft wird. Und tendenziell geht man ja dann immer zu Sachen, die man kennt, obwohl es vielleicht gar nicht das Beste ist. Gibt es denn überhaupt Hoffnung für die Gemeinwohlökonomie angesichts von der realen Welt, wo wir jetzt drin sind?
Also ich habe die Hoffnung auf jeden Fall. Wenn ich mir mal angucke, in den 90er Jahren ungefähr, schätze ich mal, war das Problem mit dem Ozonloch. Und dann hat Politik als auch Wirtschaft und Konsument umgestellt auf diese FCKW-freien Spraydosen. Und das hat wunderbar funktioniert. Und ich habe das mal recherchiert vor kurzem. Das Ozonloch, das schwankt von Jahr zu Jahr, weil das von klimatischen Bedingungen abhängig ist. Aber man kann sagen, es ist nicht mehr weiter angewachsen. Also es stagniert. Und das ist eine gute Nachricht. Und wenn wir es schaffen, wir sind noch etwas eine Nische, kann man sagen. Wenn wir aus der Unbekanntheit in die Bekanntheit kommen, beim Konsument, als auch bei Unternehmen und in der Politik, dann bin ich überzeugt, dass wir ein tragfähiges Konzept haben. Und an der Stelle würde ich noch ganz kurz gerne auf unser Label hinweisen, wenn das okay ist, Thomas.
Ja, klar, ja, ja, sicher.
Okay. Also, heute ist es ja so, wenn man jetzt einkaufen geht beispielsweise, dann kann man ein Produkt kaufen, das ist Bio. Schon mal gut, ne? Das ist ein Bio-Siegel. Aber Bio ist ja nicht gleich Fairtrade. Und wenn ich jetzt ein Fairtrade kaufe, ist es nicht gleich Bio. Jetzt gibt es schon ein paar, ja, also Schokolade oder Bananen, ein paar Produkte, die haben beides. Aber das ist dann immer noch nicht ökologisch. Was nützt mir dann die Banane, wenn die aus, was weiß ich, Peru hierher geflogen wird oder verschifft wird? Dann ist ja der CO2-Abdruck auf diesem Produkt negativ. So. Und was ich damit sagen möchte, ist, es gibt Stand heute, bis Anfang Jahres gab es kein ganzheitliches Label, das alles umfasst. Und seit Februar haben wir unser Econ-Gut-Label herausgebracht. Und jetzt hat der Konsument erstmals die Möglichkeit, eine fundierte Kaufentscheidung zu treffen, wo praktisch alle Aspekte abdeckt, das soziale, das ökologische und so weiter.
Ich kann noch mal schnell zurück zum anderen. Ich habe dich gefragt, nach der Hoffnung, die du hast. Und
Jawohl.
woher nimmst du die für dich persönlich?
Ich sehe einfach, welche Fortschritte wir machen auf allen Bereichen. Es geht zwar manchmal etwas langsam, aber wir werden immer bekannter. Die Unternehmen, alle Unternehmen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen oder beschäftigen müssen, Stichwort CSRD, das neue Gesetz von der EU, ne, die große Unternehmen dazu zwingt, auch über Nachhaltigkeitsaspekte zu berichten, die stoßen früher oder später auf die Gemeinwohlbilanz. Und da die Probleme, die Krisen, die wir haben, ja, die Umweltkrisen, die Klimakrise, die Ausbeutung, solange das immer zunimmt, glaube ich, dass wir irgendwann alle soweit sind und sagen, so kann es nicht weitergehen. Die Erde ist der einzige Planet, auf dem es Schokolade gibt. Also dann lasst uns ihn doch bitte unbedingt schützen.
Ja, jetzt gibt es ja Haufen, die tatsächlich sehr skeptisch sind, weil sie sind gross geworden und auch erfolgreich gewesen mit den Wert eben von Wettbewerb, Profit, mehr Konsum. Was sagst du denn so einem in 20 Sekunden, warum er sich soll für Gemeinwohlbilanz interessieren?
Das ist eine schöne Frage. Da muss ich, glaube ich, mal eine Nacht drüber schlafen, weil das muss man gut überlegt haben, was man denn da sagt, weil ich verstehe das. So eine Änderung ist ja auch mit Ängsten verbunden. Unternehmen denken ja, Moment, jetzt darf ich nicht mehr so viel Gewinn machen. Das sind so unter anderem die Ängste, die ich wahrnehme. Und
Und ist
das.
es so, dass es Unternehmen nicht mehr
Nee,
viel Gewinn darf machen?
das ist eben nicht so, weil jetzt betrachten wir die Sache mal von der Warte. Das Gemeinwohl kann ja nicht genug wachsen. Also wenn das Gemeinwohl immer noch mehr wächst in einem Unternehmen oder auf der Welt, dann ist das ja etwas Positives. Und wenn so ein soziales, ethisches, ökologisches Unternehmen mehr Gewinn machen würde, dann ist das ja positiv, weil die stecken sich ja nicht die Taschen voll, weil das gar nicht ihren Werten entspricht, sondern die setzen das dann wieder ein in noch ökologischere Produkte oder aber sie fördern andere, was soll ich sagen, Organisationen, ja, die wieder der Menschheit zugutekommen.
Das führt ja zu einer Forderung nach einer vertieften Wertediskussion. Habt ihr für das Partnerinnen und Partner oder wo seht ihr Anknüpfungspunkte, dass ihr nicht alles allein machen müsst?
Da muss ich auch mal kurz drüber nachdenken. Unsere Werte sind ja in der Tat nicht, überhaupt nicht exotisch, sondern wenn die in der Verfassung steht, stellt sich ja dann nur die Frage, warum fordert die denn niemand ein? Und da müssen wir vielleicht alle die Politik daran erinnern, dass die das einfordern und auch die Konzerne daran erinnern, dass die gefälligst einhalten sollen, was sie heute ja nicht tun. Wenn wir nur mal in die Textilbranche schauen, ne, wie da die Kinder und die Mütter, was weiß ich, 14 Stunden am Tag immer schlecht gebaute Fabrikgebäude, die Kleider nähen, die wir dann für 10 oder 20 Franken im Laden in der Schweiz kaufen.
Wenn du jetzt in der Schweiz mit einem Unternehmen in Kontakt kommst, was so ein bisschen Interesse an dieser Fragestellung hat, welches sind die schwierigsten Fragen, die solche Unternehmensführungsleute haben, wenn sie mit euch reden?
Die fragen tatsächlich erstmal auch nach dem Aufwand, wie viel Aufwand das mit sich bringt, denn der administrative Aufwand, der ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, damit die da alle, was weiß ich, Gesetzesänderungen da einhalten können. Das ist so ein wesentlicher Punkt. Und die andere Frage ist tatsächlich die du mir gerade gestellt hast. Was bringt es mir? Mhm. Und ich meine, neben einer positiven Reputation, also einem positiven Image, verzeichnen die Unternehmen mehr Bewerber, Azubis als auch ausgelernte Mitarbeiter, Fachkräfte. Dieser Prozess ist gleichzeitig auch ein Organisationsentwicklungsinstrument, weil das macht ja nicht der Chef oder die Sekretärin irgendwo ganz oben, sondern das Ganze wirkt sich auf die ganze Firma aus und sollte auch von der ganzen Firma mitgetragen werden. Also da gibt es auch positive Einflüsse. Es gibt Studien, die zeigen, dass nachhaltig agierende Unternehmen krisenresistenter sind, zum Teil auch bessere Konditionen auf dem Kreditmarkt. Sie haben natürlich motiviertere und loyalere Mitarbeiter. Warum ist das so? Weil in der Regel die Arbeit mehr Sinn macht, wenn das Ziel am Gemeinwohl orientiert ist und nicht einfach nur plump, um mehr Geld zu machen. Denken Sie mal an einen Bankmitarbeiter, der jetzt der Oma einen Bausparvertrag verkaufen muss, nur damit er seine Ziele erreicht oder beziehungsweise die Bank ihre Ziele erreicht.
Das sind ja alles genauso Punkte für so ein Gespräch im Lift. Aber an was scheitert es denn, dass nicht mehr das mache? Das würde ich alles sagen, das müssen wir sofort machen. Wieso mache ich das nicht mehr?
Weil es keinen Druck gibt dafür. Wenn die Politik das fördern würde, ich habe schon gesagt, mit den Steuervergünstigungen oder Zölle oder Bevorzugung bei öffentlichen Ausschreibungen, dann bin ich sicher, dann würden ganz viele Unternehmen ganz schnell sich dieser Sache annehmen. Aber im Moment ist es einfach noch etwas mehr Aufwand und es kostet erstmal Geld. Der Berater oder das Audit, der Prozess, der kostet ja Geld, interne Ressourcen als auch Honorar. Und das reicht schon, dass die Unternehmen abgeschreckt sind und dann lieber einem anderen Nachhaltigkeitsberichtsstandard folgen, wie zum Beispiel der DNK, der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, der halt nicht so ganzheitlich ist, der hat ein paar Lücken und erlaubt halt dem Unternehmen, über das zu berichten, wo sie halt gerade besonders gut sind. Und das geht halt bei der Gemeinwohlmatrix auch nicht, weil alle Unternehmen über alles reporten müssen. Auch der Waffenhersteller, ne, der kann ja Ökostrom verwenden und seine Mitarbeiter besonders gut behandeln. Aber beim eigentlichen Geschäftsmodell hat er dann Minuspunkte. Das gibt es nämlich übrigens auch. Es gibt sogar mehr Minuspunkte als Pluspunkte. Das hat der folgende Hintergrund. Wenn ein Unternehmen sich an alle gesetzlichen Vorgaben hält, dann sind das genau 0 Punkte in der Gemeinwohlmatrix. Warum? Weil das ist ja das Mindeste. Also das muss man ja tun. Nur wenn man jetzt noch, sagen wir, Steuertricks anwendet oder verwickelt ist in irgendwelche Korruptionen und Umweltverschmutzungsskandale, wie nehmen wir mal einen Shell oder irgendwie sowas, die würden dann bei diesen Kriterien sogar Minuspunkte bekommen.
Das heißt, es spielt zwar schon eine Rolle, was ich produziere, aber wenn ich mich nur als Gesetz halte, dann komme ich gar nicht in die positiven Bereiche als gemeinwohlorientierte Unternehmer oder Unternehmung.
Genau, da sind wir schon beim nächsten Punkt. Also ein Unternehmen mit einer Gemeinwohlbilanz, wenn es auch nur ein paar Punkte sind, ist immer noch besser als ein Unternehmen, das konventionell wirtschaftet. weil zumindest setzt sich das Unternehmen mit diesen Fragen auseinander. Das ist der erste Schritt. Zweitens werden bei diesem Reporting ja auch Maßnahmen ergriffen. Und um die geht's, Thomas. Mhm. Es geht uns hier nicht darum, dass Unternehmen ein Label aufs Produkt kleben oder sich mit Punkten oder sowas in den Vordergrund stellen. Uns geht's hier um die Maßnahmen, dass die sich überlegen, ach so, unsere Pensionskasse, die ist bei der, ich sage jetzt irgendwas, die ist bei der UBS, und die UBS, die wiederum ist verstrickt in Kohle und Waffen und keine Ahnung was für Dinge, die finanzieren. Wenn ich jetzt aber das viele Geld in eine ethische Pensionskasse tausche, dann unterstütze ich ja ökologische und soziale Projekte. Das ist ja viel besser, ne? Und das ist ein Hebel.
Ja.
Und wenn das viele Unternehmen machen, dann merken das die Großen irgendwann auch. Und wenn der Konsument auch mehr, jetzt gibt's halt vielleicht nur Fairtrade und Bio, weil unsere Unternehmen haben jetzt noch nicht so viele Produkte auf dem Markt mit diesem Gemeinwohl, also mit dem Econ-Gut-Siegel. Aber wenn das mal kommt, dann merken die ja ziemlich schnell, was der Verbraucher will. Und wir müssen es halt mit unserem Einkaufszettel auch beweisen. Ne? Der Einkaufszettel ist unser Stimmzettel.
Jetzt, wenn ich das als Unternehmer machen will, dann weiss ich muss einen riesig langen Fragebogen ausfüllen. Tun dir die auch helfen, dass ich das irgendwie schaffe?
Ja, genau. Also die Berater, die, wie der Name schon sagt, beraten und supporten die Unternehmen und geben denen auch Tipps und Erfahrungswerte mit von anderen Unternehmen. Und am allerliebsten machen wir das zusammen in einer sogenannten Peer-Gruppe. Das heißt, wir suchen dann 4 oder 5 Unternehmen, die gemeinsam sich diesem Prozess stellen. Und dann können die voneinander profitieren. Die einen machen sie so, die anderen machen sie so und befruchten sich sozusagen gegenseitig. Und dann macht es mehr Spaß und die Kosten des Beraters wird dann natürlich durch diese 4 oder 5 Unternehmen geteilt.
Ich habe noch eine andere Frage, noch eins bei den politischen Rahmenbedingungen anknüpfen. Also ich bin selber auch politisch tätig. Was soll ich machen als Politiker?
Also uns hilft es auf jeden Fall, wenn überhaupt mal über dieses Thema gesprochen wird. Also über die Gemeinwohlbilanz oder über die Gemeinwohlökonomie. Und das kann man ja an verschiedenen Stellen machen. Jegliche Entscheidungen auf politischer Ebene haben ja Auswirkungen auf Ressourcen, auf Umwelt, auf Menschenwürde und so weiter. Das fängt im Kleinen an und geht ja, jetzt haben wir die Abstimmung gehabt gegen die Autobahnen, was ich auch sehr begrüße. Lieber noch mal ein Gleis dazu, ja, oder so.
Gibt es auch Zusammenarbeiten und Präsentationen, die ihr macht für speziell politische Verantwortungsträger, Parlamentarierinnen, der Gemeindebehörden?
Ja, also wir sind folgendermaßen organisiert. Wir haben uns aufgeteilt in Zielgruppen. Also es gibt quasi einen Arbeitskreis, der kümmert sich um die politische Schiene, die anderen um die Unternehmen, die andere um den Bereich Bildung und so weiter. Und jetzt sind wir am wunden Punkt bei uns. Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen arbeitet unser Verein komplett ehrenamtlich. Das heißt, nach der Arbeit, nach dem Job und nach der Familie und vielleicht nach dem Lieblingshobby kommt dann vielleicht erst die Gemeinwohlökonomie. Deswegen sind wir da noch etwas langsam und etwas schwach auf der Brust. Also wir würden uns freuen über Aktive, die bei uns mitmachen und uns in dem Bereich unterstützen.
Das haben jetzt sicher alle gehört, die zuhören, dass wir euch auch unterstützen.
Ja, hoffentlich.
Das ist sehr gut. Wir tun sicher bei der Aufnahme den Link auch dazu, dass man das dort nachher findet. Mhm. Wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt kannst träumen, in welchen Bereichen würdet ihr euch im Moment am liebsten weiterentwickeln? Also in der Unternehmenswelt oder so? Gibt es prioritäre Gruppen?
Also für mich, Unternehmen sind für mich schon eine Priorität, weil die einfach einen großen Hebel haben. Eine Privatperson, die kann halt ein bisschen weniger fliegen, ja, oder weniger Fleisch essen und sich sonst eben ökologisch verhalten. Aber wenn das ein Unternehmen tut, dann, ja, der Hebel ist viel, viel größer. Mhm. Und bei aber Gemeinden ist das natürlich auch so.
Aber ich höre raus, dass ich die Gemeinwohlökonomie-Matrix auch für mich persönlich machen kann oder für meinen Verein.
Ja, prinzipiell für Privatpersonen gibt es explizit so einen sogenannten Schnelltest. Den kann man wirklich in wenigen Minuten machen, um mal für sich selber zu gucken, wo stehe ich denn da? Also eine Privatperson braucht keinen Berater. Also da sind keine Kosten und kein Aufwand verbunden, außer diesen kurzen Schnelltest zu machen. Aber es bringt einem die Materie einfach ein bisschen näher und führt vielleicht schon dazu, dass man an der einen oder anderen Stelle sensibler wird und denkt, ah ja, das könnte ich auch noch beachten und da könnte ich ja auch noch was, sagen wir mal, einsparen an CO2 oder was auch immer.
Wenn du jetzt, in ein Unternehmen reinkommst, was schaust du zuerst und was machst du nachher?
Das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil ich bin zwar ausgebildeter Gemeinwohlberater, aber nicht praktizierender und habe deswegen nur bedingt Erfahrung an der Stelle. Letztendlich spielt es keine große Rolle, an welcher Stelle man einsteigt. Es gibt sicher einfachere Kriterien und kompliziertere Kriterien und eins der komplizierteren zum Beispiel ist die Lieferkette. Ja, wenn man sich die Lieferkette betrachtet, da wird es auch schwierig, weil jetzt muss ich mir überlegen, wo beziehe ich meine Schrauben her, bei wem? Ja. Nämlich den Schweizer Lieferant, der in der Nähe ist, aber halt vielleicht doppelt so viel kostet. Aber bei dem weiß ich, dass die Menschenwürde eingehalten wird, weil die zahlen faire Löhne. Ja, anders steht es ja vom Gesetzgeber her gar nicht. Man kann ja nicht unter Mindestlohn zahlen und so. Oder nehme ich den Hersteller aus China, wo ich keine Ahnung habe, wie es da zugeht. Ich weiß nur, sie sind halt günstiger. Aber auch hier habe ich wieder das Problem, die Kosten, also der Schaden an den Menschen, an der Gesellschaft und die Umweltbelastung, die damit einhergeht, durch diese Schiffscontainer und so, werden ja auch viele Ressourcen verbrannt. Das ist in der Kalkulation ja nicht mit drin.
Wir kommen langsam gegen den Schluss schon. Ich habe eine Frage, wenn EconGood, eure Organisation, jetzt einen Wunsch hat, oder ich sage jetzt mal, ich kann euch einen Wunsch erfüllen, nämlich ihr könnt sagen, eins oder zwei Unternehmen, mit denen wollen wir zusammenarbeiten und ihr habt Garantie, dass dann sich etwas ändert. Welche wären das? Was wären so zwei Wunschunternehmen, wo ihr das gerne machen möchtet?
Also gut, da würde ich natürlich jetzt gleich mal die größten Konzerne nehmen. Also gern eine Großbank wie UBS, weil die haben ja auch einen Hebel. Die können ja auch, das ist jetzt ein tolles Beispiel, die können ja auch sagen, ich gebe demjenigen einen niedrigeren Kreditzins, der ein ökologisches Produkt entwickelt und vertreibt, als demjenigen, der irgendwas Umweltschädliches oder Unsoziales tut. Also auch da wäre es wieder ein schöner Hebel, um Ökologie und Nachhaltigkeit zu fördern. Also das würde ich dann machen. Und wenn ich jetzt nicht noch ein Unternehmen auswählen dürfte, ich würde gerne eine Gemeinwohlinitiative in der Schweiz lancieren. Also eine richtige Volksinitiative. Erstens mal kennt uns dann jeder, na, das ist das Erste. Das Zweite ist, es wird dann auf großer politischer Bühne diskutiert. Und wenn wir es gut machen und einen kleinen Ticken erfolgreicher sind, wie zum Beispiel die Konzernverantwortungsinitiative vor ein paar Jahren, die ja nur am Ständemeer knapp gescheitert ist, dann wäre doch die Schweiz ein Vorreiter in der Welt, weil die würden dann neben dem Bruttoinlandsprodukt da den sogenannten Gemeinwohlindex messen. Das wäre doch eine schöne Geschichte.
Und gibt es nebst dem Wunsch bereits Vorstellungen, wie er das vielleicht könnte erreichen, also sei es bei der UBS reinzukommen oder eine Volksinitiative zu machen?
Ja, ist auch eine gute Frage. Von der UBS weiß ich nichts, aber ich weiß, dass meine Kollegen in Deutschland, die haben schon mehrere Konzerne bilanziert, und zwar von außen. Je größer ein Konzern ist, desto mehr Daten und Informationen findet man ja auch über die Geschäftsgebaren. Und das führt dann schon zu interessanten Gesprächen. Ich weiß, die haben es mit Bayer gemacht, mit der Bayer AG und ja, mit nochmal jemand. Ich habe aber vergessen, wer. Die hören sich das natürlich an, aber die würden niemals damit an die Öffentlichkeit gehen, weil da ist sicherlich keine große Punktzahl dabei rausgekommen. Und zur Gemeinwohlinitiative, wir haben tatsächlich eine Arbeitsgruppe, die sich überlegt, was müsste man denn tun, damit wir sowas überhaupt stemmen können von den Ressourcen, und zwar von den Mitarbeitern und Aktiven als auch finanziell. Das ist ja ein Riesenbrett, wo wir dann bohren würden. Und das würde natürlich nicht gehen ohne Kooperationspartner.
Mal, das klingt doch spannend. Jetzt geht es wirklich langsam gegen den Schluss und ich komme zu meiner letzten Frage. Was sollen wir im Kopf behalten? Was dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über Gemeinwohl, Wohlstand, Wirtschaft, Wachstum nachdenken?
In einem Satz: Ohne den Erhalt unserer Lebensgrundlage macht Wirtschaften keinen Sinn. Punkt.
Das nehmen wir doch gern mit, und ich glaube, wir sind alle jetzt auch eingeladen, was das eigentlich heisst, Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Da können wir sicher noch ein bisschen nachher weiter drüber nachdenken oder auch an einem Tisch beim Kaffee oder bei einem Glas Wein oder einem Bier weiter diskutieren daheim. Danke vielmals, Thomas Schanz, für deine Ausführungen, was ein Gemeinwohldenken alles auslöst, wenn wir von einem traditionellen wirtschaftlichen Erfolgsdenken herkommen. Ich glaube, du hast uns ein paar ganz spannende Perspektiven auf da, ein paar Fenster und ein paar Gedanken mit auf den Weg gegeben, die ich gerne weiternehme. Auch Ihnen daheim beim Zuhören herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wir treffen uns wieder am nächsten Mittwoch. Es ist dann bereits der 4. Dezember, auch dort wieder vom 6:30 bis am 7:15. Ich darf dann zwei Gäste begrüßen, nämlich Anne Weber und Anna Karger-Koll. Beide sind Sozialethikerinnen, die eine von der Universität Hannover und die andere von der Universität Siegen, also beide in Deutschland. Und wir reden miteinander, was ist denn eigentlich eine gerechte Wirtschaft? Ich freue mich, wenn Sie dabei sind oder wenn Sie das auch anderen empfehlen können, um dabei zu sein. Herzlichen Dank fürs Zuhören, und auch heute ist uns so gegangen, wie so oft den Menschen, die mit dem Sokrates im alten Griechenland unterwegs waren. Er hat ja nach solchen Gesprächen alle gesagt, es ist gut gewesen, dass wir diskutiert haben. Wir haben immer noch nicht alle Antworten gefunden. Wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. Herzlichen Dank und noch einen schönen Abend miteinander. Ethik 22. Aha!